falta dinheiro na manga, são tem que fiançar. Arrego de poder.
O cavalinho, atrás do cavalinho.
O cavalinho, atrás do cavalinho. A noiva novo, virando a panela de jambacu. Jambacu está no outro tempo já. E cadê o curibaba?
O cavalinho, atrás do cavalinho. O cavalinho, atrás do
el gusto de elevarme hasta el último gusto. De tus ancianos se va por el gusto de dormirme, escuchando en mis oídos tus palabras. Gusto de gastarme en este gusto que me levanta de mis vidas y me realma. Gusto que me lleva a la puerta de los sustos, sustos que son el gusto de dos almas. No se me quita el gusto de besarte, ni se me borra el gusto de abrazarte. Mientras más te abrazo, mientras más te beso, más gusto tú le das a mi gusto. Ese es mi gusto. No se me quita el gusto de besarte, ni se me borra el gusto de abrazarte. No se me quita el gusto de besarte, ni se me borra el gusto de agarrarte. No se va por el gusto de tenerte, sin miedo, sin pánico, disgusto. No se me quita el gusto de abrazarte, ni se me quita el gusto de tenerte. Ni se va por el gusto de besarte, sin miedo, sin pánico, disgusto. Disgusto.
No se me quita el gusto
de comerte,
ni se me borra el gusto
de besarte.
No se me quita el gusto
de tenerte,
ni se me borra el gusto
de abrazarte.
Thank you. cosita pa' ti, porque tú quieres una cosita pa' mí.
Como va la gasolina, ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande no tiene que negociar. Por un carro chiquito que ahorre gasolina, o por una motora como la de Molina, él dice que le ahorra bastante gasolina. Lo que le sobra se va para la cantina. Como va la gasolina, ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande tiene que negociar. Sube la gasolina y hago como Molina, que por una motora cambio su limusina. Porque si no lo hago, me voy a ir a la ruina. Cada día que pasa, sube la gasolina. Como va la gasolina, ya no se puede comprar. El que tiene un carro grande no tiene que negociar. ¿Cómo sube, cámara?
¿Y cómo sube la gasolina?
Sigue, caballero, a pie me voy a quedar.
¿Y cómo sube la gasolina?
Tendré que dejar mi auto de adorno en la marquesina.
¿Y cómo sube la gasolina?
Y no sacar no mi socio ni para ir a la esquina.
¿Y cómo sube la gasolina?
La gasolina subiendo está.
¿Y cómo sube la gasolina?
Pero es que cada día que pasa y cada día que pasa la suben más.
¿Y cómo sube la gasolina?
Dicen que tome olivencia, compró una refinería.
¿Y cómo sube la gasolina?
Para vender el petróleo barato y que baje la gasolina.
¿Y cómo sube la gasolina?
¿Cómo sube la gasolina?
¿Cómo sube?
à bon pouvoir depuis 4 ans, a été renversé par le deuxième homme du régime, le ministre de la Justice, le capitaine Blaise Compaoré. Des coups de feu ont été entendus près du palais présidentiel. Il y aurait de nombreuses victimes. L'homme du putsch, le capitaine Compaoré, avait été un proche conseiller du président déchu et avait joué un rôle déterminant sur la prise du pouvoir en 1983. A été intitulé le Front populaire du 15 octobre et la radio de Ouagadougou affirme que le processus révolutionnaire n'est pas remis en cause. Le capitaine Sankara a été arrêté et toutes les frontières du pays ont été fermées jusqu'à ce que la situation politique soit entièrement contrôlée par les nouveaux hommes forts du Burkina Faso.
Pressekampagne und so weiter und so fort. Das heißt schon bei ganz geringfügigen Anlässen sind Regierungen und die bürgerlichen Parteien bereit, auf geheimdienstartige Methoden zurückzugreifen. Dabei handelt es sich nicht nur um die Politiker, auch in der Wirtschaft scheint das eine verbreitete Methode zu sein. Denken wir etwa an diesen Privatdetektiv Maus mit seinen mindestens 15 Namen, unter denen er die diversesten Aktionen weltweit durchgeführt hat. Der hat, über den ist gerade neulich bekannt geworden, dass er für den Konzern Mannesmann in Südamerika eben solche Manipulationen und Bestechungen, Korruption, anderes durchgeführt hat, um den Bau einer Pipeline durch eben diesen Konzern sicherzustellen. Das heißt, es handelt sich um eine alltägliche Methode bürgerlicher Politik und sie wird uns eben nur in Ausnahmefällen bekannt. Das sind dann die großen Skandale. Dann treten oppositionelle Politiker auf und sagen, wir müssen uns bessern. Wir dürfen uns nicht mehr Parteispenden zukommen lassen. Und nachdem ein gewisses Maß an Empörung abgeladen worden ist, wird weitergearbeitet wie zuvor. Und da hat in der Tat der deutsche Herbst eine ganz schlimme Tür aufgemacht. Zu Verhältnissen, wie sie heute noch sehr viel häufiger anzutreffen sind.
Detlef, wir danken dir für diese Ausführungen zum deutschen Herbst und ich möchte bei dieser Gelegenheit nochmals empfehlen, eben die Lektüre des Buches Nix gerafft, 10 Jahre deutscher Herbst und der Konservativismus der Linken, ein Buch, was jetzt erschienen ist im Konkret Literaturverlag und was geschrieben wurde von Detlef zum Winkel. Ich danke dir.
Mich noch?
Wart, wir geben dich auf die Telefon.
Ja.
Wir haben in dem Gespräch mit dem Detlef zum Winkel nicht wollen über die verschiedenen Hypothesen, die da sind, Stammheim, sind sie umgebracht worden oder sind sie nicht umgebracht worden, eingehen. Wenn man in seinem Artikel zwei Sätze anschaut, die er geschrieben hat im letzten Konkret, also der Detlef zum Winkel, Dr. Schiele hat als Verteidiger von der Gudrun Enslin bilanziert nach einem Prozess, der eben auch in dem Jahr 77, also am 28. April abgeschlossen worden ist, gegen die erste Generation von der RAF. Da hat der Otto Schiele festgehalten, und das ist das Zitat, von der rechtsstaatlichen Fassade nichts, aber auch gar nichts übrig geblieben. Es ist also nichts übrig geblieben bei dem Prozess, der ist sehr dürftig gewesen, gegen die ursprüngliche, der harte Kern eigentlich von der RAF, wo man sagen kann. Und im gleichen Artikel fährt er dann noch weiter und schreibt ein bisschen später, wie konnten die Gefangenen trotz Kontaktsperre noch in der gleichen Nacht von der Erstürmung der Landshut erfahren, einen kollektiven Freitod verabreden und in die Tat umsetzen. Wie kamen sie im bestgesicherten Gefängnis der BRD an Waffen heran? Das sind zwei Fragen und ich glaube, die Sätze und jede Diskussion über das, was in Stammheim passiert ist, eigentlich doch beantworten, die sind umgebracht worden. Es war eine grosse Machenschaft, eine grosse Inszenierung. Es ist ein Krisenstab auf die Beine gestellt worden in dem deutschen Herbst 77. Und wir haben eigentlich vor allem über das wollen, jetzt auch noch ergänzende Bemerkungen machen.
Ich glaube, es ist schon immerhin interessant, 10 Jahre nachher kommt ein neues Element, nämlich dass man Zugang hat zu den Protokollen der geheimen Sitzungen, die damals stattgefunden haben im Rahmen von dem Krisenstab, der vom Bundeskanzler Schmidt gebildet worden ist. Das hat sich genannt die kleine Lage. Es haben zu dem Krisenstab nur 5 Personen gehört. unter anderem der Chef vom Bundeskriminalamt, der damalige der Herold. Damals ist in dieser kleinen Lage alles Mögliche diskutiert worden. Und wenn man allein noch mal schaut, was damals als mögliche Lösung von diesem Entführungsproblem diskutiert worden ist, ich glaube, dann ist es ganz klar, dass es in keiner Weise erstaunlich wäre, wenn die Leute die Ermordung von der Einsitzenden Angeklagten im RAF-Prozess eben geplant hätten. Und das muss man einfach nochmal erwähnen, weil das die Ungeheuerlichkeit von dieser Diskussion 10 Jahre nachher erst jetzt richtig klar wird. Es ist diskutiert worden, unter anderem, dass man Verwandte von den einsitzenden Terroristen, also Gudrun Enslin und anderen, dass man wird drohen damit, dass die Verwandten Repressalien auszusetzen und dass also den Terroristen wird bekannt geben. Das ist eine Wiedereinführung von der Sippenhaftung, wie man sie im Naziregime kennt hat. Es ist diskutiert worden, die Einführung von der Todesstrafe, nicht etwa für die entführenden Terroristen, also nicht etwa für die den Schleier entführt haben, sondern für die Personen, die hätten durch die Entführung sollen freigekauft werden, freigepresst werden. Also für Leute, die bereits überführt im Gefängnis gesessen sind, die hat man durch Todesstrafe erledigen, wobei ausdrücklich gesagt worden ist, man würde in dem Moment keine Rechtsmittel zulassen. Soweit ist die Diskussion schon ins Detail gegangen. Es ist auch diskutiert worden, die Durchführung von einer inszenierten Rebellion von der Bundesgrenzschutz-Elite-Truppe GSG 9, die also die Terroristen entführen und mit ihrer Ermordung drohen, mit der Behauptung, sie würden sich hier in Aufruhr begeben gegen die eigene Regierung, die zu wenig hart durchschreitet. Und der Strauss seinerzeit hat in diesem Krisenstab vorgeschlagen, jede Stunde einen von den gefangenen Terroristen in Stuttgart-Stammheim zu erschießen, bis der Schleier wieder in Freiheit sei. Das nur zum noch einmal in Erinnerung zu rufen, was damals alles diskutiert worden ist. Und wenn diese Sachen diskutiert worden sind, dann ist die Hypothese von einem Mord an den Insassen in Stuttgart-Stammheim überhaupt nicht mehr von der Hand zu weisen, sondern sehr, sehr plausibel.
Ja, man kann aber allerdings sagen, dass das ja im Prinzip im Ablauf von der ganzen Terrorismushysterie und vom ganzen Phänomen vom Terrorismus, das ja aufgebaut worden ist, auch mithilfe der Medien, der Strauss hat das mal in einer seichten Stunde gesagt, wenn es keine Terroristen gäbe, dann müsste man sozusagen solche erfinden, weil man die Möglichkeit hat, mit dieser Hysterie, die da ist, Strukturen zu schaffen im demokratischen, in der demokratischen Bundesrepublik, die Möglichkeiten ergänzt, dass man eben durchgreifen kann, sei es in Krisensituationen, aber auch allfällige Krisen, Widerstand von der Bevölkerung gegen irgendwelche Massnahmen, die getroffen werden, sei es AKW, die eingerichtet werden, sei es irgendwelche andere Militarisierung und andere Entwicklungen, dass man die kann bremsen, dass also Strukturen geschaffen werden und dass unter dem ganzen Phänomen von dieser Terrorismushysterie der Geheimdienstapparat riesig ausgebaut worden ist, wo dann gerade bei diesen Ereignissen um Mogadischu und bei der Entführung vom Schleier ganz wesentlich entschieden haben, was überhaupt gemacht wird.
Richtig, das heisst, man hat unter dem Vorwand von der terroristischen Bedrohung vom Staat und von der Demokratie, wie es so schön geheißen, hat man ein Instrumentarium geschaffen, wo die Machtträger in den westlichen Gesellschaften dazu, wo es ihnen ermöglicht, ihre Politik durchzuziehen gegenüber einem wachsenden Widerstand. Also zum Beispiel Konzentrationen im Industriebereich, Entlassungen mit allem, was das mit sich bringt an Arbeitslosigkeit. Zum Beispiel eine neue Verteilung von der Polizeifunktionen, weltpolitischen Polizeifunktionen in der dritten Welt. Eine neue Verteilung von den militärischen Lasten. Eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Hauptmacht im kapitalistischen System Japan, Westeuropa und USA. Das sind ja alles Sachen, die übrigens die berühmte trilaterale Kommission schon anfangs der 70er Jahre gesagt hat. Sie hat gesagt, unsere Demokratien sind zu anti-autoritär. Es gibt zu viele intellektuelle Schreiberlinge, die Efficiency stört, was das Weltmanagement stört. Und dem gegenüber muss man jetzt einen autoritären, das hat sie bezeichnet als autoritäre Demokratien, ausbauen. Und ich glaube auch, dass 1977 hier einen ganz wichtigen Schritt hat, eine Übung in dem Sinn stattgefunden in Deutschland. Das war eine Generalprobe, wo zum ersten Mal das passiert ist, dass man zwar eine zivile Regierung, ein Parlament und Demokratie und so weiter beibehalten, scheinbar auf der Oberfläche, dass aber gleichzeitig sich neben die zivile, öffentliche Regierung eine Geheimregierung stellt, die eben von dem Krisenstab, von den Technokraten, von den Machern, Militär, Polizei, Geheimdienst und Innenministerien.
Und da sind ja Parallelen sehr offensichtlich, das hast du schon im Gespräch mit dem Detlef Zumwinkel erwähnt, aber Parallelen auch zum Nationalen Sicherheitsrat in den Vereinigten Staaten, wo ja ebenfalls ein Gremium ist, wo in der Zwischenzeit hinlänglich bekannt worden ist durch die ganze Contragate-Affäre.
Auch dort hat man das Gleiche erlebt, das heisst das Vorbeiregieren von reellen Machtträgern an der zivilen Regierung, oft mit Einverständnis von der zivilen Regierung, die sich quasi selbst entmachtet, zumindest für eine bestimmte Periode. Das ist sowohl passiert seinerzeit 1977 in Deutschland mit dem Kanzler Schmidt, der ausdrücklich dazu aufgerufen hat, seine Krisenstäbler das Undenkbare zu denken, exotische Vorschläge zu machen und an die Grenze der Verfassung zu stoßen, womit er eigentlich gemeint hat, man solle das überschreiten. Er hat sich damals selber entmachtet. Das Gleiche ist passiert mit dem Reagan, der ja genau gewusst hat, was mit der Contragate-Iran-Gate-Organisation gelaufen ist. Dass man also da, die staatliche Struktur umgangen hat. Und man kann auch weitere Parallelen sehen, nämlich eine Einschaltung von privaten Mächten direkt in das Regierungsgeschäft. Beispiel Finanzierung von Kontraaktivitäten durch private Finanzier in den USA.
Ein oder anderes Beispiel genau. Finanzierung vom BND, was der Detlef Zumwinkel am Schluss erwähnt hat, dass die Grossindustrie eingestiegen ist, angeblich erst nach 1977, aber wahrscheinlich schon voran, in die Finanzierung massiv von V-Leuten und von Teil des Geheimdienstes.
Mit Wissen und sogar mit Ermunterung von der zivilen Regierung. Was also bedeutet, dass der Geheimdienst zu einer Art Ausführungsorgan von der Privatindustrie wartet. Unter anderem. Das alles sind Strukturen, die 1977 erstmals geprobt worden sind. Ich glaube jedenfalls, man kann sagen, erstmals in Westeuropa nach dem Krieg. Ich glaube, man sollte auch daran erinnern, was damals für Gesetzespaket in der Periode 76, 77, 78 in Deutschland durchgegangen sind. Es ist einmal der Artikel verabschiedet worden, bereits im Juni 76 über die terroristischen Vereinigungen. Das ist ein Artikel, wo in seinem Ausmaß eigentlich noch gar nicht richtig erfasst worden ist. Ja. Noch gar nicht richtig zum Tragen gekommen ist. Das ermöglicht nämlich, jeden anzuklagen, der verdächtigt wird, einer Organisation anzuhören, die Gewalttätigkeiten grundsätzlich befürwortet. Und er muss nicht nur Mitglied sein, er kann auch Anhänger von den Ideen von so einer Organisation sein. Also irgendjemand, der verdächtigt wird, nicht die Gewalt grundsätzlich auszuschliessen, als ein Mittel von der Aktion in bestimmten Situationen, kann bereits unter der Artikel terroristische Vereinigung fallen. Es ist damals auch eingeführt worden, die Schriftenverkehrskontrolle zwischen Verteidiger und Klient im Gefängnis, was eigentlich jede Verteidigung verunmöglicht, denn das Geheimnis von der Verteidigung ist praktisch die Basis von einem rechtsstaatlichen Prozess. Es sind Massnahmen eingeführt worden für den Ausschluss von der Verteidigung und auch für das Berufsverbot für Rechtsanwälte. Auch hier wieder ein Fall, wenn der Rechtsanwalt nicht mehr frei handeln kann und sich nicht mehr bis zu einem gewissen Grad identifizieren kann mit seinem Klient, ist eine Verteidigung nicht mehr möglich. Es ist dann ein zweites Paket von Gesetzen beschlossen worden im Juni 1977. Hier ist bewilligt worden, die Durchsuchung von ganzen Gebäudekomplexen und Strassenzügen von der Polizei, wenn vermutet werde, dass sich dort ein Terrorist befinden könnte. Das ermöglicht einfach Flächenrazzien gegenüber ganzen Quartier. Es ist eingeführt worden, die sogenannte Strassenkontrollstelle. Das ist wiederum also ein grosses Fahndungsnetz, wo jeder Autofahrer kann kontrolliert werden und wo dann auch seine Daten gespeichert werden. Und jetzt vor einem Jahr ist ja auch noch das Gesetz über die Zusammenarbeit von der verschiedenen Polizei- und Geheimdienstorganen, ZAK heisst das, eingeführt worden, wo der Austausch vor allem dieser Daten zwischen Polizei, Militär, Geheimdienst und Justiz ermöglicht. Das alles ist eigentlich ins Laufen gekommen in dieser Periode 1977.
Ein deutscher Herbst, der eigentlich die ganzen 10 Jahre weitergedauert hat und wo sich die Situation nicht verbessert hat. Was ich interessant finde, Aspekt davon, der Spiegel macht jetzt gerade eine Serie auch über den deutschen Herbst. Und wenn man den Artikel liest, der sehr gut dokumentiert ist, dann fragt man sich eigentlich, warum das die jetzt die Sachen berichtet. Was sind Motivationen dazu? Und da kann man sich eben fragen, ob der Spiegel nicht die Sachen jetzt veröffentlicht, dass man im Prinzip akzeptiert, dass in einer Krisensituation oder wenn der Staat sagt, es ist eine Krisensituation, dass effektiv demokratische Errungenschaften, demokratische Kontrollmechanismen, das Parlament, alle die Gremien, die da sind, die im Prinzip eine gewisse Rechtsstaatlichkeit garantieren, dass die überwunden werden können und dass das ein Normalzustand ist. Das heisst im Prinzip die Angleichung von unseren parlamentarischen und demokratischen Errungenschaften an System, wie sie in der Türkei zum Beispiel aktuell funktionieren.
Ja, es ist sicher, dass man einerseits tut man mit Schauern sozusagen zurückblicken auf das, was sich 1977 abgespielt hat und was ja damals unter anderem der Spiegel bestritten hat, obwohl es schon damals viele Anhaltspunkte gegeben hat, die zeigen, was effektiv gespielt wird. Jetzt, 10 Jahre danach, sagt man, wir waren an den Grenzen des Verfassungsstaates und sieht also die moralischen Konflikte von Schmidt und anderen bei der Entscheidung darüber, ob man jetzt darf oder nicht. Und das soll der Leser miterleben und soll sich selber fragen, ja, hätte man nicht eigentlich halt müssen in dieser Notsituation. Und außerdem habe ich ein bisschen den Eindruck gehabt beim Lesen von diesem Artikel, man möchte auch sagen, das ist eine Sache, die damals gelaufen ist. Damals ist die Bundesrepublik gefährdet gewesen, ihre verfassungsstaatlichen Konzepte über Bord zu werfen. Aber jetzt ist das eigentlich Geschichte, jetzt kann man darüber reden, jetzt ist es vorbei. Und es steht eigentlich nichts in diesem Artikel über das, was geblieben ist. Und über das, was seither systematisch hauptsächlich auf dem Weg von der Gesetzgebung zum Beispiel vorbereitet worden ist, auch in Richtung von einer sogenannten Ermächtigungspolitik. Ermächtigungspolitik, das ist ja das Wort vom Ermächtigungsgesetz seinerzeit, wo der Hitler sämtliche Rechte gegeben hat in der Verfolgung von der Opposition. Das ist 1977 etwas ganz Ähnliches zum Tragen gekommen, indem man einfach den Notstandsparagraf von der deutschen Bundesverfassung, vom Grundgesetz, wo erlaubt, dass, wenn ein höheres Rechtgut gefährdet ist, dass man in dem Moment gewisse niedere Rechtsgüter darf verletzen, ist der Paragraf ist einfach verwendet worden, um alle möglichen Gesetzesverletzungen und sogar Verfassungsverletzungen zu rechtfertigen und der Regierung ein freies Handeln, praktisch eine Blankovollmacht zu geben.
Es hat sehr viele Anzeichen gegeben im 1977, dass man die Generalstabsübung, die rund um die Affäre Schleier mit deren Aktion in Mogadischu, mit den Ereignissen in Stammheim, dass man das im Prinzip hätte durchziehen wollen, weil deseskalierende Initiativen damals einfach unter den Tisch gewischt worden sind. Und das ist noch ein interessanter Aspekt auch in dem Artikel aus dem Konkret vom Detlef Zumwinkel, der darauf hinweist, dass nach der Ermordung von Buback, also Generalbundesanwalt Buback, da haben 47 Hochschullehrer eine Dokumentation veröffentlicht zum Nachruf und die Reaktionen darauf klargestellt, haben wollen deseskalieren das Ganze. Das ist unter den Tisch gewischt worden. Es ist nur die Parole, klammheimliche Freude, ist durchgezogen worden und es ist weiter angeheizt worden. Ebenso während der Affäre Schleier selber, wo die Familie Schleier wollen verhandeln und die wollen eine andere Lösung zu dem Problem finden, die sind verhindert worden durch die Präsenz vom Staatsschutz, dort, wo sie wollen intervenieren, um zum Beispiel auf der Ebene von einer Lösegeldforderung das können zu erledigen. Das ist alles verhindert worden. Man hätte also wollen so eine generalstabsmäßige Übung durchziehen, um eben die Krisenstäbe zu installieren.
Um letztlich Gesetze und Handlungsstrukturen zu entwickeln in Deutschland und später übrigens auch in anderen europäischen Ländern, die es ermöglichen, nicht etwa mit den Terroristen fertig zu werden, weil mit Terroristen wird man auch mit solchen Mitteln nicht fertig, sondern womit fertig zu werden mit einer breiten Opposition in der eigenen Bevölkerung, wo könnten stehen im Rahmen von gewissen wirtschaftlichen Veränderungen oder von gewissen drohenden militärischen Konflikten. Das ist es ja eigentlich, was offensichtlich von den Machtträgern in den westeuropäischen Staaten immer mehr befürchtet wird. Und darum werden eben diese Strukturen aufgebaut.
kann sagen, als Kritik vielleicht noch am Artikel, der im Konkret erschienen ist, wo man kann feststellen, das ist die einfache Frage eigentlich, wer profitiert daran? Wer hat das Interesse an diesen Ereignis? Die Analyse, die wird eigentlich noch zu wenig gemacht. Und ich glaube, dass gerade jetzt, 10 Jahre danach, also die Frage, wer hat eigentlich daran profitiert, in welchem Interesse ist das alles passiert, das sind Sachen, die noch müssen grundsätzlicher analysiert werden und wo man müsste ein bisschen wegkommen von dem doch immer oder relativ starken Emotionellen, wo auch in dem Artikel und eventuell auch im Buch, das haben wir allerdings noch nicht können lesen, also im Buch von Detlef Zumwinkel durchkommt, wo heisst «Nichts gerafft, 10 Jahre deutscher Herbst und der Konservativismus der Linken». Wenn der Artikel in konkreter Zusammenfassung ist, getreue Zusammenfassung ist von dem Buch, dann muss man sagen, dass da halt doch eine kalte politische Analyse 10 Jahre nach dem deutschen Herbst, wer hat profitiert daran, wer hat das Interesse daran gehabt, das fehlt eigentlich. Es wird nur ansatzweise wird's zeigen, wenn er zum Beispiel schreibt, Pinochet, Evren oder Botha geben sich kaum Mühe, ihre Bewunderung für die innere Sicherheit in der Bundesrepublik zu verhehlen und dementsprechend stiegen die Selbstmordraten, Selbstmord in Anführungszeichen, in chilenischen, türkischen und südafrikanischen Gefängnissen an. Modell Stammheim, Modell Deutschland. Da wird es ein bisschen angetönt, aber es geht ja nicht weiter.
Man könnte übrigens auch noch näher gehen als die erwähnten Länder. Man könnte zum Beispiel von Portugal reden, wo 1984 das Gesetz über die innere Sicherheit eingeführt worden ist, wo ebenfalls Gesetze verabschiedet worden sind über terroristische Vereinigungen, die jetzt angewendet werden, eben nicht gegen Terroristen, sondern gegen führende Figuren von der Opposition wie der Otello de Carvalho. Man könnte hier erwähnen England mit dem Prevention of Terrorism Act. Man könnte hier erwähnen Spanien, wo ebenfalls das Gesetz über innere Sicherheit zum Tragen gekommen ist und ebenfalls jetzt ein Prozess stattfindet gegen baskische Oppositionelle, wo erstmals rein mit dem terroristische Vereinigungsparagraf operiert wird.
Also in Frankreich?
Das ist jetzt in Spanien auch, nein. Mhm. Auch in Frankreich hat mit dem wieder an die Macht gelangen von einer rechten Regierung, der Regierung Chirac und hauptsächlich mit dem Innenminister Pasqua und seinem Staatssekretär Pandreau Entwicklung in die Richtung angefangen. Man kann sagen, mit 10 Jahren Verspätung fast gegenüber der Bundesrepublik. Unter anderem ist wieder ein Sondergerichtshof eingeführt worden für die Behandlung von terroristischen Verbrechen. Es ist auch immer offener diskutiert worden über die Notwendigkeit von der Einführung von Nebenregierungen, also von so Krisenstäben. Und es hat vor einiger Zeit sehr prominenten Mann, nämlich der ehemalige Chef vom französischen Geheimdienst, Alexandre de Marange im Figaro, ein Interview gegeben, wo er sogar vorgeschlagen hat, man sollte auf Weltebene eine Art Weltkrisenstab einführen. Ein Weltkrisenstab, er nennt das ein État-Major Suprême Interallié de Guerre Globale. Da müsste noch im pluridisziplinär, militärisch und zivil sein und sollte in der Lage sein, auf sämtliche Bedrohungen der Zeiten, die man als Kriegszeiten bezeichnet, aber auch jene Zeiten, die man als Friedenszeit bezeichnet, zu reagieren. Also man sollte also eine Art Weltkrisenstab, wo die zivilen Regierungen ersetzt, wo ja nicht in der Lage sind, eben nach Auffassung von dieser Art von Geheimdienst-Technokraten mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Und ich glaube, auf das müssen wir jetzt in der nächsten Zeit unser Augenmerk legen, wie sich das weiterentwickelt, auch der Aufbau in Europa vom europäischen Rechtsraum, sogenannten Espace Judiciaire Européen, wo sicher vieles von dem, was 1977 vorgedacht worden ist, übernommen wird.
Ich würde das sogar ergänzen, nicht nur im Espace Judiciaire, sondern vor allem auch im Espace Policiaire Européen, also im europäischen Polizeiraum, wenn man das so übersetzen kann.